Der N-Club Podcast. Beim 39. N-Club am 26. Juni 2019 kamen dieses Mal 130 Gäste in einer sehr außergewöhnlichen Location zusammen. In der U4-Haltestelle der Hafen-City-Universität der Hamburger Hochbahn. Der N-Club hat nachgefragt beim ersten Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher.
Und ich muss ihn schon gar nicht mal ankündigen, weil er ist schon ungefähr dreimal angekündigt worden. Dr. Peter Tschentscher, Bürgermeister der Hansestadt Hamburg. Herzlich willkommen beim N-Club.
Hallo.
Herr Tschentscher.
Das wird so ernst.
Zum dritten Mal ist ein Bürgermeister beim N-Club. Zum zweiten Mal sind Sie schon hier. Sie waren in Ihrer Rolle als Finanzsenator hier. Das hat mich damals sehr begeistert und als viele fragten, wer ist denn dieser Peter Tschentscher, der jetzt Bürgermeister wird, hatte ich immer so die Meinung, das kriegt er gut hin. Und der hat auf jeden Fall einen grünen Daumen so ein bisschen. Und jetzt haben wir Sie eingeladen und Sie haben sofort zugesagt zum 39. N-Club. Und was machen Sie? Sie reiten auf einer grünen Welle hier gerade durch die Stadt, pünktlich zum N-Club. Gestern wird die große Offensive mit der Hochbahn bekannt gegeben. Sie starten eine Aktion gegen Diskriminierung. Alles wichtige Themen. Aber so kurz vorm N-Club, war das ein bisschen geplant? Haben wir so ein bisschen Druck ausgeübt? Oder?
Ja, ich habe gedacht, wenn man in solchen U-Bahn-Stationen sogar solche Veranstaltungen machen kann, dann kann man ja gleich noch ein paar mehr bauen. Und wir bauen jetzt, also wir, Herr Falk, die Hochbahn, baut eine U5. Und wir haben noch ziemlich viel mehr vor. Die 10 Jahre, die es braucht, bis die U5 fertig ist, haben wir jetzt jedes Jahr so Schritte nach vorn mit Bus und Bahn. Und einen großen Schritt haben wir gestern bekannt gegeben. Also mehr Busse, modernere Bahnen, die häufiger fahren. Alles übrigens mit Ökostrom.
Sehr gut. Es gibt ja viele Aspekte der Nachhaltigkeit. Wir haben mit Sicherheit auch noch, finden wir auch noch mal einen wunden Punkt heute. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja gestern bei unserem Medienpartner N-Club gesagt, dass Olaf Scholz alles abgeräumt hat, was so diese Themen anging. Vielleicht hat das, ich finde sogar, er hat es nicht verschlafen, sondern er hat es einfach tatsächlich aktiv abgeräumt. Sie werden gegenüber Ihrem Finanzminister, Parteikollegen, Vorgänger nichts Negatives sagen, aber wir sind ja unter uns. Man merkt ja schon, dass Sie ein bisschen aktiver in diesem Bereich sind. Haben Sie das für sich so erkannt? Also das ist ja ehrlicherweise nicht erst seit letzten Herbst, wo Freitag die Schule ausfällt, sondern sind ja schon ein bisschen aktiver. Ist das in Ihnen drin, so ein bisschen auch?
Naja, wir haben ja schon seit ein paar Jahren die Strategie gemacht. Also das, was wir jetzt tun, die U5 weiterplanen oder nehmen wir mal an, dass wir jetzt emissionsfreie Busse bestellen. Das beginnt jetzt 2020, aber das haben wir, ich glaube, 2011 entschieden, dass wir die Hochbahn beauftragt haben, bis dann die Technik so ausprobiert zu haben. Es wurden verschiedene Hersteller, verschiedene Typen von Bussen eingesetzt im Praxisbetrieb, dass wir jetzt die Ersten sind, die nicht mal so einen Bus bestellen, um es mal auszuprobieren, sondern die richtig ab sofort nur noch diese emissionsfreien Busse bestellen und sie dann im gesamten Stadtgebiet im Praxisbetrieb einsetzen, mit allem, was dazugehört. Dazu gehören dann ja Betriebshöfe, da müssen ja spezielle Infrastrukturen gebaut werden. Das alles passiert bei uns und ich glaube, wir sind die erste Stadt in Deutschland, die so weit ist, weil wir eben früh damit begonnen haben, das vorzubereiten und zu planen.
War jetzt die meiste Teil der Antwort war nicht meine Frage.
Doch, Sie haben gefragt, ist das jetzt alles neu und sehe ich das anders? Ich wollte eigentlich nur herleiten.
Sagen Sie mal was zu Olaf Scholz.
Wir haben eine längere Strategie und ich glaube schon, wir legen jetzt seit, sagen wir mal, 2 Jahren schon eine Schippe nach. Also das kann man sagen. Sie wissen ja, wir haben zum Beispiel jetzt die Fernwärmegesellschaft zurückgekauft und haben relativ bald, um nicht zu sagen, gerade deshalb also mitentschieden, dass wir die Fernwärme nicht von der Kohle abhängig machen. Mhm. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten das so gemacht, wie es ja viele gefordert hätten, dann hätten wir jetzt die Zukunft der Hamburger Fernwärme für Jahrzehnte von einer Energieart abhängig gemacht, aus der wir alle raus wollen. Das heißt, wir haben an vielen Stellen wirklich auch kluge Entscheidungen getroffen, die in wenigen Jahren als sehr, sehr wegweisend eingestellt werden, eingeschätzt werden, während wir doch ein bisschen Kritik so am Rande bisher noch hatten, aber die ist sehr schnell verstummt, weil wir ja mittlerweile merken, dieser Bewusstseinswandel, der durch Friday for Future ausgelöst wurde, der erfasst jetzt ja wirklich alle Bereiche und deswegen war es ganz gut, dass wir schon etwas früher die richtigen Weichen gestellt haben.
Zumindest in dem Bereich.
Ja, es gibt viele weitere. Ja, ich kann weitere Themen nehmen, wenn wir Zeit haben. Wir haben ja wirklich an vielen Stellen, auch bei der Nachhaltigkeit zum Beispiel, haben wir, habe ich, glaube ich, als ich Finanzsenator war, berichtet, haben wir die öffentliche Beschaffung ausgerichtet auf nachhaltige Produkte. Wir haben die E-Mobilität in Hamburg so weit gebracht, dass wir die Stadt sind mit den meisten Ladepunkten im öffentlichen Raum. Also ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter angeben, dass wir doch als Stadt, muss man sagen, im Verhältnis zu vielen anderen weiter vorne sind, aber im Verhältnis zu dem, was sich junge Menschen wünschen, sind wir natürlich noch zurück. Und deswegen ist es jetzt angesagt.
Nicht nur die jungen Menschen, sondern eigentlich alle.
Weil aber besonders die Jüngeren, weil denen geht es ja so wie Ihnen und mir, als wir ein bisschen jünger waren. Man hat so das Gefühl, die Alten sind ja quasi scheintot. Also ein 50-jähriger oder ein 53-jähriger Mensch ist ja aus der Sicht eines 16-Jährigen irgendwie so gut wie
abgemeldet. Ich bin Gott sei Dank 49 und insofern.
Und die haben aber das Gefühl, dass die jetzt das Sagen haben, ihre eigene Zukunft nicht mehr im Blick haben. Und deswegen betreffen diese Zukunftsthemen vor allem erstmal die jüngere Generation. Und als ich mich also in dem Alter zurückerinnert habe letztens, da waren es andere Themen, die aber genauso gewirkt haben. In meinem Alter, als ich 16, 17, 18 war, habe ich auch demonstriert gegen Atomkraft und gegen die Pershing 2 und SS-20, wie hieß es damals noch, NATO-Doppelbeschluss.
Ja.
So, das war etwas.
Und Ronald Reagan
Und ich hatte als junger Mensch immer das Gefühl, du wirst doch nicht alt, wenn das so weitergeht.
Ja.
Und da haben wir auch demonstriert und irgendwann kam so ein Turnaround. Da war der Bewusstseinswandel da, übrigens nicht nur im Westen, auch im Osten. Und dann kam es Schritt für Schritt zu dieser Entspannungspolitik. Und ich glaube, das war ziemlich wichtig, die Welt. Europa hätte in die Luft fliegen können. Es gab einen, ich weiß nicht, x-fachen Overkill. Und wir haben die richtigen Weichen gestellt. Und jetzt sind wir wieder so an einem Punkt, wo es grundsätzlich darum geht, den Klimaschutz so konsequent umzusetzen, dass wir eben das Klima, wenn man so will, retten. So aus der Sicht der jungen Leute ist das jetzt eigentlich schon überfällig. Aber wir müssen uns die Ziele jetzt nicht nur setzen. Das wird ja richtig zum Volkssport. Ganze Talkshows darüber, dass man Ziele braucht. Viel wichtiger aus meiner Lebenserfahrung mittlerweile, auch als Politiker sage ich, das Ziel ist leicht gesetzt, aber der Weg ist das Anstrengende. Wir brauchen konkrete Wege, um Klimaziele und Nachhaltigkeit dann zu erreichen.
Es ist ja vor allen Dingen der Verzicht des jeden Einzelnen, ne? Also, dass jeder sagt, okay, ich verzichte jetzt auf dieses oder ändere mein Verhalten da. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Gibt es in den letzten 2 Jahren, also nicht einfach nur so eine Angebernummer, sondern wo Sie selber sagen, in den letzten 2 Jahren habe ich dieses oder jenes gemacht und verändert?
Ich versuche keine Kurzstreckenflüge zu machen. Also man kann auch wunderbar, selbst die Strecke Hamburg-Frankfurt kann man zum Beispiel sehr gut mit der Bahn bewältigen. Ich fahre so gut wie es geht mit der Bahn zwischen Hamburg und Berlin, was ja eine relativ häufige Strecke ist in meinem Amt. Das sind so kleinere Punkte, damit rette ich jetzt nicht die Welt, aber das ist, glaube ich, etwas, was wir alle dazu beitragen können. Kurzstreckenflüge zum Beispiel müssen nicht sein, das kann man sehr viel besser durch gute, schnelle Bahnverbindungen ersetzen. Und da gibt es natürlich auch vieles, was man so im Privaten nimmt, aber ich soll ja nicht angeben.
Wie ist denn hier mit der U-Bahn und so? Also aus Sicherheitsgründen ist das wahrscheinlich, sind Sie ein bisschen eingeschränkter, aber.
Ja, also bis zu meiner Amtszeit als Bürgermeister bin ich sehr gerne und oft U-Bahn gefahren. Früher in meinem Berufsleben sowieso. Ich bin jeden Tag mit Bus und Bahn zur Arbeit gefahren. Ich musste von Barmbek nach Eppendorf. Im Sommer bin ich dann mit dem Rad gefahren, was auch eine besondere Lebensqualität ja hat.
Da kommt der Arzt durch, ne?
Ja. Aber es war wirklich nicht nur, das ist jetzt nicht nur irgendwie Aufopferung für die Umwelt, sondern ich bin gerne mit dem Rad zur Arbeit gefahren, weil das dann schon fast so ein bisschen, das ist ein Vergnügen. Und abends vor allem, wenn ich so unter Stress stand, nach einem langen Arbeitstag, Dann mit dem Rad nach Hause zu fahren, war für mich so, ich bin gestresst und genervt aufs Rad aufgestiegen und als ich zu Hause ankam, war ich schon entspannt und locker. Also das war schon, wenn man so will, der Einstieg in einen guten Feierabend.
Ja.
Und deswegen habe ich das sehr genossen. Ich hätte jetzt freiwillig nie diese Strecke mit dem Auto gemacht, weil auch beim Bus- und Bahnfahren kann man die Mopo lesen oder Musik hören. Ich sage jetzt Mopo, nicht nur, weil ich da auf zwei engagierte Mitarbeiter blicke, sondern weil das Format so praktisch ist für die U-Bahn. Außerdem ist es dann wirklich auch irgendwie, man guckt so in die Welt und muss sich nicht kümmern, ob da jetzt irgendwie die Ampel gerade wieder rot ist oder nicht. Ich finde, es ist eine bequeme Art der Mobilität. Ja. Und deswegen fahre ich gerne Bus und Bahn und habe das Jahrzehnt, also 20 Jahre jedenfalls auf dem Weg zur Arbeit auch gemacht.
Sie haben gerade das Wort Feierabend gesagt. Hat man Feierabend als erster Bürgermeister? Ich habe Sie gestern Abend auf einer Veranstaltung im Rathaus Innenhof ein bisschen auch beobachtet. Es gibt tatsächlich ein paar Leute, die auch mal alleine da so stehen, Sie ja nie. Und im Grunde im 3-Minuten-Takt immer wieder mit neuen Themen konfrontiert werden, weil Sie sind ja quasi der Löser für alle Probleme dieser Stadt.
Das ist, feiern, das ist nicht, aber das ist jetzt nicht anstrengend. Also so ein Abend, so ein parlamentarischer Abend, ich schnack so ganz gerne. Ich bin auch interessiert, so was Leute so über Politik, über mich, über Probleme sagen. Das ist jetzt erst anstrengend, wenn es vorbei ist. Das ging ja relativ lange. Und dann nach so ein paar Stunden merke ich dann plötzlich, oh, du hast die ganze Zeit hier gestanden. Aber das ist jetzt nicht Stress im engeren Sinne. Was man wirklich mit diesem Abend verknüpft, sind oft stressige Entscheidungssituationen, wo Zeit fehlt, um nochmal in Ruhe alles zu durchdenken, was mir eigentlich sehr viel mehr liegen würde. Also das Amt ist sehr anstrengend. Ich mache es sehr gerne und es gibt nicht Feierabend im klassischen Sinne. Das bin ich in diesem Amt nicht mehr gewohnt. Früher im Beruf habe ich auch viel gearbeitet, aber man hatte auch so Zeiten, wo man dann eigentlich nichts mehr mit der Arbeitsstätte und dem Beruf zu tun hatte. Und diese Phasen gibt es in solchen Ämtern nicht. Das ist aber keine Beschwerde, das weiß man vorher. Und es macht trotzdem viel Freude, denn auch anstrengende Dinge können ja Freude machen.
Durchaus, ja. Oh. Sie sind ja ein bisschen schon mal vorbereitet worden auf Ihre öffentliche Rolle durch den Finanzsenator. Aber was ist denn jetzt so ganz anders gelaufen, als Sie es sich vorgestellt haben?
Das ist alles ungefähr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist nur so, wenn Sie sich Dinge vorstellen oder wenn Sie wissen, dass es irgendwie ist, ist es nochmal ein Unterschied, wenn Sie es dann selber erleben.
Ja.
Also mir war es schon bewusst, dass die öffentliche Aufmerksamkeit zum Beispiel sehr viel größer wird. Aber wenn Sie es dann erleben, ist es doch noch mal ein Stück heftiger. Also das ist unmittelbarer. Und deswegen ist es jetzt nicht anders, als ich erwartet habe. Aber wenn man es dann selber erlebt, also wenn Sie sich vorstellen, 42 Kilometer Marathonlauf ist anstrengend, das weiß man vorher. Mhm. Aber wenn man die Strecke macht, erlebt man und versteht man, was es bedeutet. Ich habe jetzt noch nicht einen 42 Kilometer Marathon gemacht.
Sie werden es vom Glauben, ich auch nicht.
Ja, aber ich will das nur als Beispiel sagen. Sich etwas vorzustellen, ist was anderes, als es dann wirklich zu erleben. Ja. Auch wenn es dann so ist, wie man sich es vorgestellt hat.
Gibt es außerhalb Ihrer Wohnung, das ja ein natürlicher Rückzugsort ist, einen Rückzugsort hier in Hamburg, wo Sie wirklich sagen, da gehe ich hin, wenn ich mal, was weiß ich, nachdenken muss, irgendein Park, irgendeine Parkbank, irgendeine Kneipe in Barmbek, was auch immer. Der Vorgänger hat gerudert, da konnte ihn auch keiner ansprechen.
Quasi. Ja, ich werde in Barmbek auch nicht so angesprochen. In meiner Nachbarschaft bin ich ja, weil ich ja öfter da unterwegs bin, fällt das dann nicht mehr so unangenehm auf. Also da sagt dann keiner, ach, da ist ja jemand, den kenne ich doch aus der Zeitung.
Ist dann so wie die Kanzlerin, die wohnt ja auch quasi oberhalb eines Lebensmittelladens und geht dann so in Baggyhosen und ungeschminkt dann Zitronen holen, werden Sie dann auch so überrascht?
Ja, also ungeschminkt gehe ich auch einkaufen. Und da, wo ich hingehe, gehe ich ja so regelmäßig hin, dass die dann nichts mehr sagen. Also die haben beim ersten Mal, als ich dann neu in diesem Anfang gesagt, und Sie sind jetzt Bürgermeister und so, und jetzt kaufen Sie hier noch einen. Dann sage ich, ja klar, ich muss ja von irgendwas leben. Ja. Und da ist es so, da ist es dann nach, also gerade in Barmbek ist man ja sehr bodenständig. Also meine Reinigung und der Bioladen und der Bäcker, wo ich hingehe, da werde ich jetzt ganz normal guten Tag gesagt und das ist nichts Besonderes. Wenn ich allerdings in Stadtteilen unterwegs bin oder zum Bäcker gehe, wo ich nicht jeden Tag bin, da werde ich dann schon so angeguckt und ach, sind Sie das nicht? Und stimmt das? Ich habe gerade meiner Tochter eine SMS geschickt, dass der Bürgermeister hier einkauft. War diese SMS richtig? Also dezente Ansprache so ungefähr, aber immer taktvoll und nicht aggressiv. Und trotzdem, ich fühle mich natürlich schon beobachtet im öffentlichen Raum in Hamburg.
Gibt es denn aber etwas, wo Sie sagen, ach, das ist irgendwie auch ganz schön, irgendein Vorteil. Und damit meine ich jetzt keine Rolling Stones Karten oder ähnliches.
Die ich erst nicht bekommen habe und ich, nein, aber ich war auch nicht bei dem Konzert, wie immer alle spekulieren.
Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ach, das, da gibt es einen kleinen Vorteil, das ist toll. Also der quasi, weiß ich, weil Ihr Büro jetzt ja, viel schöner ist.
Ich finde das so ein Geschenk, so diese Vielfalt der Stadt zu erleben. Man wird ja doch überall angesprochen, eingeladen. Wenn ich sage, ach, ich interessiere mich für irgendwas. Ja klar, wir organisieren einen Besuch, wir zeigen alles. Das ist ja für einen neugierigen Menschen, der dann auch die Stadt auch noch so liebt. Ich bin ja ein begeisterter Hamburg-Bewohner schon vor meiner Amtszeit gewesen. Dann ist das schon ein unglaubliches Geschenk, dass man mit diesem Abend und der Stadt so in einen Austausch treten kann. Das ist ein Riesenvorteil, der ja mit diesem Amt verbunden ist. Ja, von den Nachteilen sprechen wir ein andermal.
Ja, demnächst. Ihre Kollegin bzw. Ihre Chefin, wenn es um die Partei geht, Melanie Leonhard, sprach von der Verkehrsgerechtigkeit für alle. Jetzt haben wir noch viel mehr Wegen und alle 5 Minuten sind wir jetzt ganz sicher, zumindest in der U-Bahn oder im Bus, wie auch immer. Was sagen Sie denn zu dieser Preisdiskussion? Also sprich 365-Euro-Ticket und so weiter.
Ja, also ich weiß, was meine Chefin, wie Sie sie nennen, gemeint hat mit Verkehrsgerechtigkeit.
Die ist im Urlaub, die hört das jetzt
nicht. Nee, macht ja nichts, aber sie ist nicht im Urlaub.
Ach so.
Sie ist auf Dienstreise.
Ah, ja.
Aber sie meint mit Verkehrsgerechtigkeit das, was wir in Hamburg natürlich haben. Wir haben keine gleich günstige Verkehrssituation in allen Stadtteilen. Nehmen wir mal den Hamburger Westen. Oder nehmen wir da, wo wir jetzt die U5 bauen, in Steilshoop. Ja. Es gibt Stadtteile, die sind einfach schlecht angebunden und das seit Jahrzehnten. Und die Leute, die in solchen Stadtteilen leben, sagen, seit Jahrzehnten versprecht ihr uns eine U- oder eine S-Bahn oder beides, aber nie ist was gekommen. Die Verkehrslage ist für uns, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, auch schlecht. Es gibt auch schlechte Radwege. Es gibt eben Stadtteile, in denen ist es verkehrlich gut erschlossen und da hat man alles, was man braucht. Und es gibt solche, in denen da nicht viel passiert ist die letzten Jahrzehnte. Und was wir jetzt wollen, ist für die gesamte Stadt, auch in den Außenbereichen, auch in den Stadtteilen, in denen es bisher eben nicht so komfortabel ist, unterwegs zu sein, wollen wir, haben da eine Dekadenstrategie, das ist ein Langfristziel, das können wir jetzt nicht nächstes Jahr erreichen, aber wir möchten, dass man überall in Hamburg innerhalb von 5 Minuten ein öffentliches Nahverkehrsangebot erreichen kann. Indem da entweder ein Bus fährt oder indem man sowieso zur U-Bahn gebracht wird oder indem wir moderne, innovative Verkehrskonzepte integrieren in unser öffentliches Nahverkehrssystem. Das ist unser Ziel, weil damit wirklich eine Gerechtigkeit hergestellt wird, dass alle sich das Unterwegssein auf gleiche Art und Weise erlauben können und dass es auch überall wirklich verfügbar ist. Ja. Ich bin jetzt in meinem Stadtteil Barmbek-Nord zum Beispiel verwöhnt. Das ist ja jetzt kein Stadtteil, der jetzt als exklusiv gilt, aber verkehrlich ist er gut erschlossen. Wir haben U- und S-Bahn am Barmbeker Bahnhof, wir haben Buslinien. Man kommt dort gut hin und wieder weg, aber dieses gilt eben für andere Stadtteile in dem Maße nicht. Und deswegen ist unter Verkehrsgerechtigkeit zu verstehen, dass wir ein gutes, vom Auto unabhängiges Verkehrsangebot in ganz Hamburg herstellen wollen.
Ja.
So, mit den Preisen ist das so. Da sagt der ADAC, unsere Tickets sind teurer als überall woanders. Das stimmt nur so ungefähr, weil es nicht alle Tickets sind, sondern die, die man da untersucht hat. Einzelfahrscheine sind zum Teil günstiger. Wir haben auch günstige Tarife für Studierende. Wir haben ein Seniorenticket, das wir jetzt noch ein bisschen ausweiten, damit man auch vor 9 Uhr fahren kann. Aber es stimmt ja. Für diejenigen, die ein geringes Einkommen haben, ist der Preis eben auch eine Frage von Gerechtigkeit. Und deswegen wollen wir eine Art Doppelstrategie machen. Wir müssen investieren und ausbauen. Wir wollen zugleich den Anstieg der Fahrpreise sozusagen geringer halten, als das die letzten Jahrzehnte der Fall war, indem wir im Grunde, wenn man so will, den Preissteigerungsindex nur noch zugrunde legen. Aber dann wollen wir Schritte machen, das Bahnfahren und Busfahren günstiger zu machen für diejenigen, die es zunächst mal am dringendsten brauchen. Der erste Schritt, den wir gemacht haben, ist jetzt für Auszubildende und Schüler zu sagen, die brauchen ein günstigeres Ticket. Die sollen so gut unterwegs sein und so günstig wie die Studierenden, denn die haben ja ihr Semesterticket und das ist so der Einstieg, in dieser Doppelstrategie zu investieren, auch das Angebot zu vergrößern, dafür aber nicht die Tickets zu erhöhen. Das ist mir gestern so aufgefallen, dass die Leute gesagt haben, wir machen jetzt so ein großes Angebot und das bezahlen wir dann über höhere HVV-Gebühren. Das tun wir nicht, sondern das, was es zusätzlich kostet, finanzieren wir aus dem Haushalt. Und dazu kommen eben diese günstigeren Tickets für Auszubildende und Schüler.
Ja, Ihr Kollege Herr Schmidt, Sie sprachen ja von alternativen Verkehrskonzepten, sagt, Moja geht sterben.
Ja, der hat einmal schlechte Laune gehabt, wie das so ist. Die jungen Leute sind dann mit ihrem Smartphone unterwegs und bums, haben sie einen Post abgesetzt. Ich glaube, er hat sich einmal kurz geärgert über die Performance von Moja, was ja nicht ein städtisches Modell ist, sondern das ist ja VW, die das hier bei uns in Hamburg einführen, weil er fand, das war jetzt nicht besonders clever organisiert. Aber im Grunde, gerade Herr Schmidt...
Kennen Sie jemanden, der schon mal einen Moja bekommen hat?
Ehrlich?
Sicher.
Sie selbst auch? Nee, einer meiner Brüder. Der war ganz begeistert. Der hat mir erzählt, er ist da eingestiegen, das hat wunderbar geklappt.
Dann haben wir endlich mal einen Zeugen für die Mopo.
Haben wir? Ja, ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der sowas mal gehört hat? Also ich finde, die Dinger sind erstmal leise, die sind smart unterwegs, die sind ja eh mobil und emissionsfrei. Das sieht sehr schick aus. Ich habe einmal reingeguckt, mitgefahren bin ich noch nicht und es soll funktionieren. Wir sind aber nicht die, die dieses Modell evaluieren. Wir haben ja ein eigenes Konzept, Yoki genannt. Das ist jetzt so ähnlich, also da soll es auch um Ridesharing gehen, aber eben nur bis zur nächsten Bus oder zur nächsten Bahnstation. Das soll ja ein regionales Konzept sein, um den Weg, die letzte Meile zwischen der Haustür und dem Schnellbahnsystem zu schließen. Denn das ist ja oft das Problem, wenn man erst in der Bahn sitzt, geht es ja flott voran. Es sei denn, die S-Bahn hat mal wieder ein Problem. Aber die letzte Meile ist das Ärgerliche. Ich bin damals immer, wenn ich um 23.10 Uhr am Barmbeker Bahnhof stand, da hatte ich plötzlich das Problem, weil der Bus, der mich dann noch die letzten Kilometer bis vor die Haustür bringen sollte, fuhr dann nur noch alle 20 Minuten und gefühlt war er immer gerade weg, wenn ich kam. Und diese letzten 20 Minuten, die dann auch noch im Winter mit Nieselregen und Wind und dann war man eh unter Zeitdruck und musste noch was machen, dann ist das einfach sehr ärgerlich. Und deswegen ist die letzte Meile etwas, was den Komfort und die Akzeptanz des öffentlichen Nahverkehrssystems nochmal deutlich erhöht, wenn wir diese letzte Meile gut organisieren. Das kann auch mal ein Stadtrat sein, dass man eben HVV-Tarif mit buchen kann, um nach Hause zu kommen. Das können aber auch solche Yoki-Modelle sein, wo man quasi on demand mit so einer kleinen App sich für die letzte Meile dann individuell das Fahrzeug bestellen kann, weil es Randzeiten sind, in denen ein vollständiger HVV-Bus jetzt sich nicht mehr lohnen würde. Wir können ja keinen Bus für 70 Personen unterwegs lassen, nur weil zwei Leute noch um 23.50 Uhr oder so an die letzte Ecke von Hamburg wollen.
Wir haben Ihnen bzw. auch unseren Gästen die Forderung des N-Clubs an den damaligen ersten Bürgermeister Olaf Scholz aus dem Jahr 2015 mal zur Verfügung gestellt, ausgehängt, wie auch immer. Und ich würde gerne über zwei, drei Punkte mit Ihnen sprechen. Ich suche mir jetzt erstmal eine aus und dann können Sie auch gerne noch mal ein bisschen...
Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht alles gelesen. Ehrlich, ich habe einmal raufgeguckt und habe gesagt, oh, was da alles erzählt, aber ich habe es trotzdem
Drei Urlaubstage bei Herrn Schweizer gestrichen. Da steht unter anderem Regionalität stärken. Und gestern Abend, Sommerfest der Bürgerschaft, war es nicht ganz so schlimm, wie ich es schon mal erlebt habe vor 5, 6 Jahren. Ich weiß, als Gast einer Veranstaltung, das weiß ich natürlich selber auch, sollte man sich nicht zu laut beschweren, aber trotzdem ist mir halt was aufgefallen, wo ich so denke, man kann auch im Kleinen anfangen. Wir haben inklusive Viva con Agua 5 Mineralwasseranbieter und die Bürgerschaft schafft es nicht, es zu organisieren, dort ein Hamburger Wasser beim Sommerfest der Bürgerschaft zu organisieren. Es kam aus Niedersachsen. Freut mich als gebürtiger Niedersachse, ärgert mich natürlich jetzt als Wahlhamburger. Dann gab es Essen. Die meisten haben sich dran gehalten, haben auch meine Holzgabel verteilt. Trotzdem gab es auch Plastikgabeln. Und dann, so als Mensch, der sich seit vielen Jahren für Nachhaltigkeit interessiert, stolpert man förmlich in einen Langnese-Eiswagen rein. Könnten Sie mir versprechen, dass, falls ich jetzt überhaupt noch eine Einladung bekomme im nächsten Jahr, dass wir da mal so ein bisschen dran arbeiten? Also es gibt natürlich ganz viele Punkte, ist ja auch exemplarisch. Ich habe beim Vorgänger von Herrn Scholz, oder Vorvorgänger muss man ja Bayern von Beust schon sagen, tatsächlich ja das Viva con Agua Wasser installiert sozusagen. Sie dürfen das ja jetzt auch jeden Tag dort trinken. Aber das ist doch... Gerade Sie mit dem grünen Daumen, da müssen Sie doch eigentlich durchdrehen. Aber Sie haben es ja nicht gesehen, weil Sie haben ja ständig geredet mit anderen Leuten.
Also wenn das Wasser aus Niedersachsen kam und aus dem Bereich Lüneburg oder so, dann ist das ja auch noch einigermaßen regional. Wir denken ja in der Metropolregion. Okay, geschenkt. Aber ich kann Ihnen leider nicht versprechen, dass ich das am Sommerfest des Parlaments ändern kann, weil wir ja Wir haben ja Gewaltenteilung und die Verfassung trennt ja sehr stark zwischen Senat und Bürgerschaft. Dies war ein Projekt der Bürgerschaft, aber ich kann es Frau Veit mal ausrichten, dass es Ihnen aufgefallen ist.
Schöne Grüße.
Und ich glaube, da geht es ein bisschen danach, wir suchen Sponsoren und wenn die sich dann anbieten, dann nehmen wir das auch gerne. Aber zur Regionalität kann ich Ihnen andere Dinge berichten, die wir als Stadt machen.
Eine Minute.
Wir haben zum Beispiel Landwirte, die regionale Produkte gerne anbieten, sich aber nicht gut mit IT auskennen. Und dann haben wir eine Wirtschaftsbehörde, die den Landwirten sagt, wir können euch eine Plattform bieten. Da seid ihr dann sozusagen im Internet sichtbar. Mhm. Und diejenigen, die regionale Produkte wünschen, können sich dann über die Plattform informieren, was es wo in der Region, also in den Fjord- und Marschlanden oder eben in unseren wenigen ländlichen Bereichen so an regionaler Produktion gibt. Und über eine solche Plattform können wir Verbraucher und Produzenten regional zusammenbringen. Das haben wir als Wirtschaftsbehörde gemeinsam mit dem Bauernverband organisiert. Mhm. Und dadurch kriegt man ein Stück weit mehr Kunden und Lieferanten regional zusammen. Mhm. Das ist nur ein praktisches Beispiel, dass wir uns auch um diese Dinge kümmern, weil ja immer viele denken, Hamburg ist so eine Wirtschaftsstadt, da hat der Hafen eine Rolle. Nein, wir sind auch, uns ist bewusst, dass wir zum Leben dazugehört, dass wir eben uns ernähren, möglichst gesund ernähren und dass wir das auch im Einklang mit dem Tierschutz und der Umwelt tun wollen. Ich war vor kurzem bei der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin, wie es da heißt, und da war das richtig das Hauptthema, dass wir eine Metropolregion sein wollen, in der man sich aus der Metropolregion heraus ernähren kann. Und wir haben mal ausgerechnet, dass wir in Hamburg mit 1,8 Millionen Menschen mindestens einen 50 Kilometer Umkreis brauchen, um uns ernähren zu können. Also wir sind auf das Umland angewiesen, um einfach mal so rein von der Bilanz mit unseren Ernährungsbedarfen durchzukommen. Das ist ein interessantes Konzept gewesen, weil wir gesehen haben, wie viel in Schwerin, in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, in den Umlandgemeinden, die zur Metropolregion gehören, wie viel Nahrungsmittelproduktion es gibt. Und wenn man die regional verteilt, sind wir da auch sehr nachhaltig quasi aufgestellt.
Ja. Wollen Sie noch ein Thema aussuchen?
Was gibt
und jetzt sagen
alles?
Sie nicht Umweltbehörde schaffen, weil das haben wir ja schon hingekriegt.
Das haben Sie alles mit ihm vereinbart. Wahnsinn, Radwege ausbauen.
Vereinbarung, per Definition haben wir das nicht vereinbart, wir haben es einfach nur, es ist nur die erste Seite.
Also mehr E-Auto-Ladestationen, wir haben 1000 Ladepunkte, Radwege ausbauen, 30, toll. 40 Kilometer Radwege jedes Jahr.
Alles auf
Initiative des Endclubs. Ja, super, Glückwunsch. Vorreiter beim Plastiktütenverbot. Weiß ich jetzt gar nicht. Haben wir man sieht es im Einzelhandel, ne? Regionalität stärken, eigentlich haben wir alles abgearbeitet.
Ja, also ich glaube, man soll Leuten in ihrer Position nicht widersprechen, aber wir vom N-Club wären ja nicht der N-Club,
wenn haben wir dann eine neue Liste?
Doch nochmal eine neue Liste gemacht haben und einfach ganz frech die alten Forderungen da nochmal draufgehauen haben. Also, ich würde jetzt nur mal so zwei, drei Sachen einfach mal ansprechen. Sie bekommen die Gelegenheit, sich das jeden Tag später dann anzugucken. Ich verrate gleich wie. Und dass wir einfach mal drüber sprechen. Also, ich hätte natürlich auch gerne mit Ihnen über die Berliner Situation gesprochen, die ja nicht ganz zufriedenstellend ist. Aber wir sind ja in Hamburg, deswegen erlasse ich Ihnen jetzt diesen Stress. Und was wir uns vorstellen ist, dass man über das Parteibuch übergreifend einfach sich auch mal gute Ideen anhört. Weil wir haben den Eindruck, dass es, also wir fordern quasi nicht nur eine große Koalition, sondern eine sehr große, oder eine keine rot-grüne Koalition, sondern eine sehr grüne, sehr große, nicht sehr grüne, sehr große. Dass man sich vielleicht auch eher nochmal Ideen von der CDU oder FDP oder wem auch immer, also bis auf die einen.
Haben die welche?
Anhört. Das weiß ich nicht. Aber wir haben den Eindruck, dass manchmal, das ist ja so im Politikbetrieb so, dass dann.
Also Ideen die haben vor kurzem noch gefordert, dass wir die Fernwärme an Moorburg anschließen.
Okay.
Fragen Sie die mal, ob Sie das heute noch richtig finden. Also man muss ja ein bisschen gucken, welche Ratschläge man annimmt.
Ja.
Und wir sind ganz gut damit durchgekommen, auf uns selber zu achten und zu fragen, wohin führt eine Entscheidung und ist sie auch in 5 oder in 10 Jahren noch richtig? Jetzt bin ich mal gespannt, welche überparteilichen Vorschläge wir noch aufgreifen müssen.
Ja, schauen wir mal. Also ich hüpfe jetzt in die Themen rein, aber wir fordern unter anderem auch, das ist eine Forderung, ist keine Vereinbarung, Sie müssen es nicht machen, sind völlig frei darin, auch im Wahlkampf, aber ich glaube, wir würden uns alle wohler fühlen, wenn Sie ein paar Gedanken mal aufgreifen. Ich glaube tatsächlich, ganz wichtig ist, Mut haben und Pioniergeist und Stärke zeigen. Das heißt, Nachhaltigkeit muss die zentrale Leitlinie aller Aktivitäten bei Einkauf, Entwicklung und Umsetzung von Projekten der Stadt sein. Dies tut an einigen Stellen weh, zahlt sich aber aus.
Wir haben eine Beschaffungsordnung neu gefasst.
Die Beschaffung, ja, die hat Frau Veit aber nicht gelesen, offensichtlich.
Ja, aber erstmal, dieses Sommerfest mit Sponsoren ist noch ein Sonderthema. Aber okay. Ich meine, wir konsumieren in der Hamburger Verwaltung so viele Kilo Kaffee jedes Jahr. Und wir haben zum Beispiel sichergestellt, dass wir nur noch Fair-Trade-Kaffee beschaffen. Man kann gar nicht mehr anderes bestellen, weil wir so eine Webplattform gemacht haben, über die wir steuern können, zentral, welche Produkte in der öffentlichen Verwaltung überhaupt bestellt werden können. Früher konnte jeder irgendwas machen und keiner hatte den Überblick, was eigentlich bestellt wurde. Und wir können jetzt erstmal ganz gezielt sagen, die Produkte sind nachhaltig, die werden ins sozusagen Sortiment aufgenommen und dann können eben unsere ganzen Behörden und städtischen Dienststellen darüber im Prinzip gelenkt werden in dem, was sie beschaffen. Vieles weiß man ja auch gar nicht. Man ist da so im Alltag. Man hat ja auch andere Sorgen als Verwaltungsmitarbeiter, als sich jetzt um einzelne Produkte zu kümmern. Und da gibt dieser Webshop die Möglichkeit, dass wir es gezielt lenken können, dass wir auch nachhaltige Produkte, da wo es sie gibt, dann eben auch beschaffen können. Das machen wir eben so, dass es in Zukunft oder heutzutage schon keinen Nicht-Fairtrade-Kaffee mehr gibt. Und es gibt eine ganze Produktpalette, wo wir eben darauf achten, dass man die beschafft, auch wenn sie einen Tick teurer sind. Wir haben sogar bei den Ausschreibungen darauf geachtet. Da muss man ja immer bei öffentlichen Vergaben diskriminierungsfrei sein. Wir dürfen Nachhaltigkeitskriterien bei den Ausschreibungen zugrunde legen.
Aber keine Regionalität.
Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber wir könnten es, glaube ich, mit als ein Ausschreibungskriterium machen. Bei der Regionalität von Nahrungsmitteln, so viele Betriebskantinen haben wir gar nicht mehr, das ist jetzt nicht unser großer Punkt. Aber wenn wir Gerätschaften bestellen, wollen wir und sollen wir die gesamten, wenn man das so nennt, Lebenszykluskosten zugrunde legen. Man kann ja ein Produkt kaufen, das ist im ersten Moment recht billig, aber in 3 Jahren ist es plötzlich kaputt und muss neu beschafft werden. Und wir können in unseren Beschaffungen sozusagen den gesamten Lebenszyklus berücksichtigen und sagen, wir kaufen etwas, was vielleicht ein Tick teurer ist, aber dafür eben haltbarer und in diesem Sinne nachhaltiger.
Okay, den Einkauf haben wir scheinbar geregelt. Eine weitere Forderung ist von uns eine Schaffung einer Nachhaltigkeitsstabstelle oder wie immer man das nun nennen mag, in der Senatskanzlei. Das heißt, Nachhaltigkeit wird ja mal ganz schnell, auch unser Medienpartner Mopo sagt immer gerne Öko-Elite, die sich hier trifft, Nachhaltigkeit wird dann immer ganz schnell auf die Umweltbehörde abgeschoben. Wir finden, dass das einfach viel globaler gedacht werden muss und übergreifender. Was so vom Bauchgefühl, es gibt mittlerweile ja einen Digitalrat oder ein zentrales Konstrukt, wo Sie gerade herkommen.
Digitalität und Medien. Ja, das war ein Digitalrat. Da haben einfach Leute mit mir gesprochen über die künstliche Intelligenz und was wir als Stadt in der Digitalisierung besser machen können. Das ist quasi so ein Beratungskreis. Aber was wir tatsächlich machen bei der Digitalisierung, die ja auch Nachhaltigkeitsgesichtspunkte hat, je besser wir uns managen, umso weniger Ressourcen brauchen wir. Aber was wir bei der Beschaffung gemacht haben, ist es zu zentralisieren in einer Querschnittsbehörde, die aber die Finanzbehörde ist, weil sie einfach mit diesen Vergaben und mit den Beschaffungen am dichtesten dran ist. Nicht jede wichtige Aufgabe der Stadt kann man, nur weil sie wichtig ist und zentral ist, bei der Senatskanzlei anbinden. Sonst hätten wir, muss man sagen, bräuchten wir keine Fachbehörden mehr, weil eigentlich ist alles ziemlich wichtig. Und deswegen ist unsere Entscheidung, Vergabe und Beschaffung ist eine Querschnittsaufgabe, die durch eine Finanzbehörde geregelt wird. Die ist aber auch sehr stark gegenüber den Behörden. Die Finanzbehörde ist
eine... Die haben sie stark gemacht.
Nee, die ist von Natur aus stark, weil keiner will sich so mit dieser Behörde anlegen, weil man sie ja noch braucht bei der nächsten Haushaltsplanaufstellung. Also es ist eine starke und es ist eine Querschnittsbehörde. Und insofern ist es ganz gut, sie dort solche Themen da auch anzubinden.
Ja. Dann haben wir hier noch den Punkt emissionsfreier Gewerbeverkehr innerhalb des Ring 2 bis 2025. Also wir haben immer so einen Erklärungssatz darunter, Lieferdienste, Handwerker und die meisten Gewerbefahrer sind allesamt Kurzstreckenfahrer, die nicht notwendigerweise Benzinantriebe nutzen müssen.
Bis wann haben Sie gesagt?
Bis 2025.
Ja, müssen wir mal gucken. Also
die Politik ist immer
25,
so,
oh, ja, nee, wir müssen ja mal realistisch bleiben, was wir erreichen. So, was wir derzeit machen ist...
Ja, aber die Hochbahn macht es ja vor hier,
ganz wunderbar. Die Hochbahn macht es vor, DHL macht es vor. Wir haben, die sind ja ein bisschen schlechter im Image, aber Hermes Wir haben mit diesen Last-Mile-Lieferanten, die ja Paketdienste dann sozusagen im innerstädtischen Bereich organisieren, mit denen haben wir mehrere Letter of Intents, neudeutsch, geschlossen und haben mit denen vereinbart, zum Beispiel mit DHL, dass sie Elektrofahrzeuge einsetzen im innerstädtischen Bereich, dass wir ihnen dafür Lademöglichkeiten zur Verfügung stellen, ihnen auch die Hochspannungsleitungen zu ihren Betriebsgeländen legen von unserer städtischen Energieunternehmen, damit sie ihren Fuhrpark e-mobil organisieren können. Die beschaffen dann auch so diese Lastenräder. Also was den offiziellen Last-Mile-Transport von Paketdiensten angeht, sind wir 2025 wahrscheinlich schon sehr weit. Ob das jetzt den gesamten, was haben Sie gesagt, inneren...
Es wird alles aufgezeichnet
im zweiten Ring. Naja, ja. Wir haben jetzt erstmal begonnen im innerstädtischen Bereich.
Ja.
DHL und auch Hermes haben aber zugesagt, dass sie das jetzt pilotieren und dass sie dann das schrittweise ausbauen wollen. Und da muss man eben gucken, wie schnell das geht. 2025 und innerhalb des Ring 2 scheint mir aber eine Größenordnung zu sein, die erreichbar ist.
Toll. Das erste Bekenntnis.
Für Paketdienste. Jetzt müssen wir noch fragen, was gibt es sonst noch? Aber dadurch, dass wir zum Beispiel als Stadt es vormachen, dass wir unseren Fahrzeugpark mit Hybridfahrzeugen, mit E-Fahrzeugen ausstatten, dadurch, dass wir die Ladeinfrastruktur voranbringen und dass wir jetzt auch Busse und Bahnen eben, vor allem die Busse, emissionsfrei fahren lassen, glaube ich, hat man auch schon ein Stück weit Nachahmereffekte und man sieht ja, dass es funktioniert. Und alleine diese Moja-Fahrzeuge, die fahren wirklich sehr, sehr leise und elegant durch Hamburg und das macht sicher Nachahmungseffekte.
Okay. Infrastruktur besonders für ältere Menschen verbessern. Es muss mehr für ältere Menschen getan werden. Zum Beispiel müssen sichere Gehwege sowie mehr Sitzmöglichkeiten in den Quartieren und Nachbarschaftstreffs geschaffen werden.
Ja, das ist eine richtige Forderung. Ich wurde ja so ein bisschen belächelt.
Nur selbst weg.
Nein, ich wurde ein bisschen belächelt, weil ich, als ich meine erste Rede als Bürgermeisterkandidat damals auf dem Parteitag gehalten habe, habe ich gesagt, wir reden so viel über die jungen Leute. Die Kitas müssen ausgebaut werden, damit die Kinder frühe Bildung bekommen, dass alle sozusagen kostenlosen Kita-Platz kriegen. Dann reden wir viel über Schule und Bildung, dann über die Universitäten, die Arbeitswelt, die Wirtschaft. Zack, und wenn man 65 ist, dann redet keiner mehr so im öffentlichen Raum über die Anforderungen, die das gute Leben im Alter erfordern. Das war einer meiner, sagen wir mal, vielleicht neuen Themen, die man nicht so gewohnt war. Daraufhin haben wir ziemlich viele Fragen beantwortet, was damit gemeint sei, ob wir jetzt die Stadt innerhalb von 3 Jahren umkrempeln wollen und zur Seniorenresidenz machen. Da habe ich gesagt, nein, das ist nicht die Zielsetzung. Aber selbstverständlich gehört zu einem guten Leben, zu einer solidarischen Gesellschaft auch, dass man nach einem langen Arbeitsleben und selbst dann, wenn man noch Einschränkungen hat, das kommt ja manchmal im Alter, wie auch bei Jüngeren, aber eben häufiger im Alter mal so, dass man plötzlich geistig oder körperlich nicht mehr so fit ist, dann müssen wir Barrierefreiheit im öffentlichen Raum haben. Da brauchen wir wohnortnahe Unterstützungsmöglichkeiten. Deswegen schaffen wir viele neue Wohnprojekte für seniorengerechtes Wohnen, kombinierte Modelle, eigene Wohnung, aber Pflegedienst mit im Haus. Das sind so Dinge, die in diese Kategorie fallen. Barrierefreiheit ist wichtig. Die älteren Damen und Herren brauchen zum Beispiel barrierefreie Aufzüge, also Aufzüge in U- und S-Bahnen. Da ist die Hochbahn jetzt fast bei 100%. Sie sind also bei über 85%
U- und S-Bahn. Fast bei 100%?
Ja.
Sagt der ehemalige Finanzminister und sagt dann 80.
Ja, 85 sind wir jetzt, glaube ich. Ich habe ehrlich gesagt, bevor wir hier, ich 2011 in den Senat kam, hat man irgendwie 3 U-Bahn-Stationen pro Jahr mit Fahrzeugen versorgt, mit Aufzügen versorgt. In dem Tempo wären wir 2055 noch nicht fertig gewesen. Und jetzt sind wir in den nächsten, ich habe jetzt nicht genau die Zahlen im Kopf, aber die können wir Ihnen noch liefern. Wir sind jetzt wirklich in den nächsten 2, 3, 4 Jahren sind wir bei 100% Aufzügen, also damit behindertengerechten U- und S-Bahn-Stationen in Hamburg. Das macht Ihnen in Europa auch keine andere Stadt vor. Also, wir haben da, wo es drauf ankommt, wirklich jetzt realistische Pläne gemacht, aber eben ehrgeizige, sodass wir da jetzt ziemlich schnell vorangekommen sind. Und das ist ein Dauerthema bei den älteren Leuten. Und wer mal einmal sich das vorstellt, wie das ist, muss mal die Erfahrung gemacht haben, mir ist das mal so gegangen, da habe ich meinen Unterschenkel gebrochen, bin ich gestürzt und dann musste ich mit, wie man so sagt, Krückstöcken unterwegs sein. Und dann lernt man die Stadt auf ganz neue Art und Weise kennen. Man weiß auf einmal, welchen Wert es hat, dass man nicht die Treppen hoch muss. Oder wer mal mit dem Kinderwagen unterwegs ist, merkt plötzlich, wie das so ist mit den Bordsteinkanten und mit fehlenden Aufzügen. Und das ist das, was ich immer sage, die Barrierefreiheit und die seniorengerechte Stadt ist eine menschengerechte und attraktive Stadt, weil das, was Senioren brauchen, brauchen manche auch in jüngeren Jahren. Es gibt ja auch Behinderte, die ihr Leben lang sozusagen mit dem Rollstuhl leben müssen und auch wollen. Und da hilft es eigentlich allen. Deswegen geht es nicht nur um Senioren, sondern es geht einfach um eine lebenswerte Stadt für alle.
Ich glaube, bei einer Forderung sind wir uns alle einig, aber das gilt natürlich vor allen Dingen als Botschaft für Sie, weil Sie können dann tatsächlich mit den anderen Parteien vielleicht dafür sorgen, indem man sich nicht die ganze Zeit streitet, sondern einig am Strang zieht. Weiter klare Kante gegen rechts. Es müsste für Hamburg als Tor zur Welt, als weltoffene Stadt doch das Ziel sein, als erstes Landesparlament die Rechten wieder loszuwerden.
Ja. Da gebe ich Ihnen recht. Wir sind aber, wenn Sie die Umfragen sehen bei der AfD...
Das haben wir dann nur für den Applaus auch eingebaut.
Ja, aber wenn Sie mal gucken, wir haben über 50.000 Flüchtlinge aufgenommen die letzten Jahre.
Ja.
Übrigens, die Hälfte davon sind in Ausbildung und Arbeit. So gut sind wir mit der Integration. Das ist ja eine wunderbare Sache, dass die Flüchtlinge ihr Leben selbst bestimmen, in die Hand nehmen können, weil sie eigene Arbeit und Ausbildung haben. Wir haben... nicht auf der Liste der Probleme, wenn Sie Bürgerinnen und Bürger fragen, welche Probleme haben Sie in Hamburg, dann steht an der ersten Stelle bezahlbares Wohnen, an zweiter Stelle Verkehr, dann kommen ganz viele weitere Probleme. Und das Thema Flüchtlinge, was machen die hier, kommt auf dieser Liste ganz, ganz unten irgendwann mal vor. Das ist eine großartige Integrationsleistung und auch ein großartiger Beleg dafür, dass wir eine internationale, eine tolerante, eine weltoffene Stadt sind, dass uns das so gelungen ist. Da haben auch viele über die Politik hinaus mitgewirkt. Und ich finde das eigentlich ein ziemlich großartiges Ergebnis, nachdem ja in vielen anderen Bundesländern das zu einem Top-Problem gemacht wird. Dass es Leute gibt, die aus sehr, sehr ernstzunehmenden Gründen fliehen mussten und bei uns aufgenommen worden sind. Da bin ich eigentlich, muss ich sagen, in so einer Stadt fast ein bisschen stolz. Leider ist... letzte Woche ein ganz schlimmer antisemitischer Zwischenfall passiert. Dazu machen wir morgen, also der Landesrabbiner und ich, eine Gegenaktion, weil das natürlich auch noch kurz nach einem Empfang passiert ist, wo wir diejenigen, die als Kind im Holocaust aus Hamburg fliehen mussten, jetzt wieder eingeladen haben. Der Älteste war 97. Und eine Besucherin aus den Vereinigten Staaten, die hier als Kind geboren ist, sagte, diese Tage hier in Hamburg, die war jetzt zum ersten Mal wieder in ihrer Geburtsstadt, haben mir geholfen, Deutsche nicht als Deutsche zu sehen und nicht als Ex-Nazis. Mhm. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Satz. Die haben sich alle bedankt, waren mit Familien gekommen. Und genau nach diesem Ereignis, als der Landesrabbiner da aus dem Rathaus rauskommt, kommt diese Anfeindung. Das ist natürlich etwas sehr Schlimmes, aber ich glaube, es ist hoffentlich und es ist Gott sei Dank bei uns in Hamburg eher die Ausnahme. Es ist auch kein hamburgischer Mitbürger gewesen und trotzdem darf es nicht sein und wir sollten vor allem mit den jungen Leuten...
Wir sind alle verantwortlich dafür, sowas zu verhindern, auch wenn es jetzt kein Hamburger war, aber irgendwie sind wir ja alle betroffen.
Aber ich finde es sehr gut, dass auch die Schulen dort sehr viele Aktionen machen. Ich war eingeladen zu einem Antisemitismusprojekt in der Margarita-Rothe-Schule bei uns in Barmbek, was die sich an Gedanken gemacht haben und wie klug die diese Sache aufgearbeitet haben mit all den verdeckten antisemitischen Tendenzen, die wir in Deutschland immer noch haben. Das war sehr beeindruckend und da waren auch zwei, drei jüdische Gäste, die das sehr wohltuend fanden, wie aktiv junge Menschen in Hamburg so ein Thema bewältigen und sich darüber Gedanken machen. Das fand ich sehr, sehr schön. Und da gab es auch viel Lob für die Stadt insgesamt von diesen externen Gästen, die die Situation in anderen Teilen Deutschlands kennen. Und insofern, glaube ich, machen wir da unserem Ruf alle Ehre, eine freie Hansestadt zu sein, die eben weltoffen ist und in der man sehr gut leben kann mit unterschiedlichsten Religionen und Kulturen.
Harter Bruch. Sie haben erzählt, dass Sie häufiger beruflich jetzt nach Berlin fahren müssen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, welche Berlin-Ambitionen Sie haben, dann käme Raba la Baba und dann wäre das auch total langweilig. Einigen wir uns auf eine ehrliche Einschätzung dazu, zum Zustand der SPD in Berlin. Wie halten Sie die Doppelspitze? Wer sollte es machen?
Erstens haben wir eine Option für die Doppelspitze beschlossen. Ja. Also wenn wir jetzt in der, es kommt ja nicht darauf an, dass Sie ein oder zwei Vorsitzenden haben. Es kommt darauf an, wen Sie haben. Also wenn Sie zwei haben.
Und wer wäre in Ihre konkreten Favoriten?
Die Person, die ich im Kopf hätte, die weiß ich nicht, ob die gefragt wird.
Ja, aber ich frage doch danach.
Ja, aber die mache ich jetzt nicht sagen. Es ist nur so, es kommt jetzt erstmal darauf an, dass, und das ist uns in der SPD jetzt ziemlich wichtig geworden, dass es nicht so eine Ad-hoc-Entscheidung wird, einer hat eine Idee, dann wird der Vorstand dazu beauftragt, das zu beschließen und zack, wird es durchgewählt. Es gibt ein großes Bewusstsein in der SPD, es muss jetzt so eine Art Referendum für die SPD-Mitglieder geben. Deswegen haben wir diese Mitgliederbefragung beschlossen, sogar in zwei Stufen, mit der Option, eine Doppelspitze zu wählen. Kann ja auch sein, dass einer um die Ecke kommt oder ein Nee, der oder die sagt, ich fühle mich in der Lage und bin bereit und bin in der Lage, die SPD als alleine als Vorsitzende oder Vorsitzender zu führen. Dann können wir das machen. Das müsste durch das Mitgliedervotum bestätigt werden. Wir haben aber auch zugelassen, dass sich Teams bewerben können, also ein Mann und eine Frau, die dann gemeinsam sagen, wir wollen die Doppelspitze sein. Dann wird das von uns satzungsgemäß so vorgesehen, dass man das dann auch wählen kann. Also wir sind jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass es eine Doppelspitze wird, aber es kann eine Doppelspitze werden. Und so, wie sich die Welt verändert hat, wie dynamisch Politik geworden ist, das ist ja ganz anders als vor 20 Jahren. Wir brauchen, glaube ich, eine Person, die sich mit ganzer Kraft und mit allem Zeitaufwand in Berlin den Parteifragen widmen kann. Und deswegen, nur deswegen, haben auch einige gesagt, ich bin Ministerpräsidentin, zum Beispiel von Mecklenburg-Vorpommern, ich kann es nicht machen. Da wird jetzt so draus gemacht, ja, keiner will es machen. Das stimmt nicht. Es gibt, das ist ein Ehrenamt, was sehr viele sehr, sehr gerne übernehmen würden. Aber realistisch genug sind viele, dass sie sagen, es ist für mich nicht machbar, Ministerpräsidentin und zum Beispiel Parteivorsitzende zu sein. Und das schränkt jetzt die Auswahl so ein bisschen ein. Es gibt viele gute Leute, die wir haben.
Wen denn zum Beispiel?
Ja, ich habe doch schon die Frau Schwesig, ja? Frau Dreyer in Rheinland-Pfalz,
okay.
Natürlich kommen die in Frage.
Aber die sind ja alle raus.
Das sind stellvertretende irgendwie Parteivorsitzende, die aber wegen ihrer Belastung oder ihren Anspruchnahme als Ministerpräsidentin das nicht machen können oder wollen.
Ja.
Und darauf kommt es jetzt an, Personen zu finden, die die Fähigkeiten haben, die die Bereitschaft dazu haben und die eben auch praktisch die Zeit und die Möglichkeit haben.
Gerd Schröder hätte Zeit.
Ja, der hätte Zeit.
Kein guter Vorschlag.
Ja, ich meine, er ist jetzt 70 geworden, ne?
Naja.
Und hat seine
Norbert Zeit. Norbert Aus will Handelskammerpräsident werden.
Ja, der kann das, glaube ich, auch.
Ja.
Hut ab.
Gut, dann haben wir auch nochmal die Personalie geklärt.
Es soll jetzt wirklich einen Blick auf die Zukunft geben und da gibt es viele, viele Menschen. Da wird sich die Öffentlichkeit noch wirklich, glaube ich, auch positiv überrascht sehen, wie viele Personen wir haben, die jetzt wirklich ernsthaft in Frage kommen. Und ich bin ziemlich sicher, dass in der Mitgliederbefragung dann auch wirklich ein gutes Team oder eine gute Person ausgewählt wird. Und dadurch, dass wir zwei Wahlgänge machen, mit einer Stichwahl, weil ja wahrscheinlich nicht ein Team oder eine Person gleich die Mehrheit bekommt, dadurch werden wir, glaube ich, auch nicht so eine Verlegenheitslösung haben, weil irgendwie mehrere Leute angetreten sind und dann hat der eine 33%, einer 27% und einer 25%. Und dann wird zufällig dann die eine Person gewählt. Sondern das ist schon ein sehr solides Verfahren, das unsere vielen Mitglieder wirklich jetzt auch gewünscht haben. Und insofern nehmen wir uns jetzt die Zeit, das zu diskutieren und da eine gute Spitze zu wählen. Ansonsten haben wir eine sehr gut besetzte Parteispitze. Also wenn Sie sich die stellvertretenden Parteivorsitzenden ansehen, mit meinem Vorgänger Olaf Scholz als stellvertretender Bundesvorsitzender, mit Manuela Schwesig, mit Malu Dreyer, die ich enorm schätze, die eine unglaublich kompetente
die und taffe Frau ist. Die aber ja leider ein bisschen eingeschränkt ist, ne?
Ja, die ist sehr, sehr aktiv und sie ist als Ministerpräsidentin sehr eingespannt und macht eine sehr gute Landesregierungsarbeit. Aber wenn Sie sich das mal angucken, geht es jetzt wirklich nur darum, wie wir die Spitze besetzen. Wir haben einen sehr guten Parteivorstand und trotzdem ist es in dieser Koalition, die wir nicht wollten, die SPD eingegangen ist, weil sich CDU, FDP und Grüne nicht einigen konnten nach Wochen der Koalitionsverhandlungen. Da sind wir in eine Koalition eingestiegen, damit dieses Land wieder regiert werden kann, denn es ist in Europa nicht besonders gut, wenn die stärkste und größte Mitgliedstaat der Europäischen Union Wahlen macht und dann keine Regierung zustande bekommt. In dieser Situation hat sich die SPD gegen den eigentlichen Impuls wieder Opposition sein zu wollen für einige Jahre nach diesem Wahlergebnis, quasi in diese Koalition begeben, die ja jetzt auch gut arbeitet, was die Inhalte angeht. Ja, was die Inhalte aus unserer Sicht angeht, kommt sie zu guten Ergebnissen. Aber es gibt, muss man sagen, Ereignisse, wie diese Verfassungsschutzpräsidentennummer, die natürlich in keinem Parteiprogramm, in keinem Koalitionsprogramm vereinbart war, die einfach schlecht gelaufen sind und wo sich dann die Leute sagen, was ist das da für eine uneinheitliche, zerstrittene Regierung? Das wünscht ja Bürgerinnen und Bürger nicht, dass eine Regierung mit sich selbst beschäftigt ist. Und deswegen, glaube ich, kommt es jetzt darauf an, dass auch diese ungeliebte Koalition wieder gut in den Tritt kommt und wir eben eine neue Spitze haben, die dann auch frisch da in die nächste Zeit gehen wird, die nicht einfach ist. Denn die Umfragen sind nicht so, wie wir uns die wünschen.
Ja.
Und wir hoffen, dass wir da jetzt wieder in die richtige Richtung kommen.
Herr Tschentscher, wir hätten so viele Themen. Wir könnten noch so lange sprechen, da wäre der Hamburg-Takt dann tatsächlich schon Realität. So lange könnten wir hier reden. Aber wir haben ja noch ein paar Programmpunkte. Ich glaube, wir haben maßlos überzogen. Aber ehrlich gesagt fand ich es zumindest interessant. Und am folgenden Applaus hört man, dass man Ihnen gerne zugehört hat. Glauben Sie, dass Ihr Büro an der Wand noch ein bisschen Platz hat? Spontan. Es ist kein Foto von mir.
Erst gucken.
Es ist kein Foto von mir. Wir haben jetzt nicht über alle Forderungen gesprochen. Und deswegen schön ins Büro hängen, morgens einmal drauf gucken und immer mal vielleicht auch einen Haken dahinter machen. Herr Tschentscher, ich würde mich sehr freuen. Wir treffen uns einfach im nächsten Jahr wieder und dann gucken wir mal, wie weit wir gekommen sind.
Ja.
Herzlichen Dank.
Das können wir machen. Danke.